Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Sommermonate sind die Monate der Festivals. Das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg, das Gegenwarten-Festival in Chemnitz und die Theaterform in Braunschweig sind heute Themen bei Kultur heute. Und bei Ihnen allen geht es auch darum, wie fast immer derzeit, was man sagen darf und wie man es sagen sollte. Und zu diesem Thema beginnen wir grundsätzlich. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn auf der Plattform X geschrieben: Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Sie wollte sich damit für Diversität aussprechen, aber gelungen ist das nicht. Stattdessen erntete sie Kritik und Hohn, weil, was sie schrieb, ja als diskriminierend gelesen werden kann, als Unterscheidung der Spieler nach Hautfarbe. Anatol Stefanovic ist Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und hat schon vor Jahren ein Buch veröffentlicht, das zu korrekter politischer Sprache auffordert. Eine Frage der Moral heißt es. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Katrin Göring-Eckardt, Herr Stefanovic, wollte der Diskriminierung was entgegensetzen. Anfang Juni hatte nämlich eine Umfrage ergeben, dass sich ein Fünftel der Befragten mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe wünschen. Was hat sie aus ihrer Sicht falsch gemacht?
Ja, also was man ihr möglicherweise vorwerfen könnte, wäre, dass der Zusammenhang, in dem dieser Tweet stehen sollte, möglicherweise nicht allen sofort klar war. Diese Umfrage war ja eigentlich medial sehr präsent. Der Nationaltrainer selber hat sich ja zu dieser Umfrage geäußert. Deshalb konnte sie vielleicht davon ausgehen, dass die Leute jetzt wissen, worauf sie sich da bezieht. Aber natürlich ist es so, in den sozialen Medien und gerade auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt, da hat man natürlich diese kurzen Texte, für die Leute sich dann eventuell ihre eigenen Zusammenhänge denken. Insgesamt würde ich aber sagen, dass ein großer Teil der vermeintlichen Empörung natürlich inszeniert war. Also dass dann gleich ein FDP-Politiker wie Kubicki kommt und sagt, er findet es gar nicht gut, dass man Spieler nach ihrer Hautfarbe bewertet. Das ist natürlich irgendwo scheinheilig, weil auch er ja wissen musste, dass dieses Thema bereits im Raum stand durch die Umfrage. Das hat ja nicht Göring-Eckardt aufgebracht.
Sie haben es gesagt, die Kritik ist dann auch gleich eine, die den politischen Gegner diskreditieren soll, also ein gefundenes Fressen für den Gegner. War es trotzdem richtig, dass Katrin Göring-Eckardt den Tweet wieder gelöscht hat?
Nee, das ist, glaube ich, falsch. Und das müssten die Politikschaffenden insgesamt vielleicht verstehen, aber vor allen Dingen die Grünen müssten verstehen, dass sie sich mit dem ständigen Zurücknehmen und Entschuldigen und Rechtfertigen keinen Gefallen tun, wenn die Angriffe von rechts, sage ich jetzt mal, oder aus dem konservativen, bürgerlichen oder manchmal auch aus dem ganz rechten Lager bereits da sind. Denn dann wäre es besser, offensiv damit umzugehen. Sie hat ja erklärt, was der Zusammenhang dieses Tweets sein sollte. Es wäre, glaube ich, sogar richtig gewesen, das zu ergänzen. Durch das Löschen kommt im Prinzip so eine Art Schuldeingeständnis dazu. Und was der eigentliche Anlass war und wie sie sich da ausgedrückt hat und ob das richtig oder falsch war, das gerät dann natürlich völlig in Vergessenheit.
Die Forderung nach politischer Korrektheit, die kam in den 80er Jahren auf, in den USA als Teil linker Antidiskriminierungsbestrebungen. Und sie ist schon damals kritisiert worden von Künstlerinnen und Künstlern. Der Deutsche Pen hat in der letzten Woche sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Und da gab es auch eine Podiumsdiskussion zur Frage, muss man die Freiheit des Wortes auch bei uns in Deutschland verteidigen? Der Schriftsteller Matthias Politiki hat dabei Folgendes gesagt.
Sinti und Roma sind hier bei uns die angemessenen Begriffe, aber keineswegs in den anderen Staaten. Und
absolut.
So ist es. Ein Native American im Text, der mir die Friedenspfeife raucht, was ist das denn? Das kann ich doch nicht schreiben. Ich ziehe die Konsequenz raus und die ist fatal, aber ich muss mich selber anklagen. Ich behandle diese Stoffe nicht mehr.
Der Schriftsteller Matthias Politiki. Herr Stefanovic, hat er recht? Muss in der Kunst anderes möglich sein als im politischen Diskurs?
Also in der Kunst muss natürlich erstmal sehr viel mehr nochmal möglich sein als in jeder anderen Form der Kommunikation, denn da kommt eben zur Ausdrucksfreiheit, die wir immer verteidigen sollten, auch eben die Kunstfreiheit dazu. Und Kunst soll ja manchmal auch Dinge reproduzieren, die wir so im Alltag oder in der politischen Kommunikation eben nicht mehr reproduzieren würden, um sie dann künstlerisch einzuordnen. Und solange das passiert, also solange klar ist, dass zum Beispiel auch eine diskriminierende Aussage Teil des Kunstwerks ist, also dass dieses Kunstwerk darauf beruht, dass zum Beispiel diskriminierende Aussagen, diskriminierende Bilder, diskriminierende Praktiken dargestellt werden, dann muss das auch von der Kunstfreiheit gedeckt sein. Aber natürlich darf der Begriff der Kunstfreiheit keine Entschuldigung sein, um eben irgendein Verhalten hinterher zu rechtfertigen und zu sagen, das war Kunst und Ja, deshalb bin ich hier nicht verantwortlich für das, was ich gesagt habe. Das wird ja auch mit dem Begriff der Satire häufig gemacht.
Die CDU in Osnabrück hat, so wird sie kritisiert, auf die Kunstfreiheit keine Rücksicht genommen, weil sie zum Boykott einer Ausstellung aufgerufen hat, die angeblich nicht familienfreundlich sei. Das ist auch heftig diskutiert worden in der letzten Woche. Eigentlich fast könnte man sagen mit dem Ergebnis, dass die CDU ziemlichen Unsinn geredet hat. Ich glaube, das war nachher Common Sense. Ist das auch so ein Phänomen der schnellen Reaktion, der Empörung, des Hochkochens, wo man vorher nicht drüber nachdenkt, was man da eigentlich schreibt oder sagt?
Also ich glaube, Teile der CDU lassen sich im Moment in einen etwas trumpesken Politikstil drängen oder sie glauben, dass sie damit Erfolg haben können. Und da werden eben schnell solche Boykottaufrufe gestartet oder es werden eben überzogene Reaktionen auf die Aussagen einzelner Personen, im Prinzip kann man das ja bei Göring-Eckardt auch so sehen, getätigt, in der Hoffnung, dass man irgendwie an eine kulturelle Spaltung der Gesellschaft da anknüpfen kann und dann die Leute, die auf einer Seite dieser Spaltung stehen, für sich gewinnen kann. Das funktioniert ja sowieso nie, aber hier hat die CDU sich zusätzlich lächerlich gemacht. Ich meine, dass Kunst familienfreundlich sein muss, das ist wirklich noch nie Teil irgendeiner allgemeinen Raison gewesen. Kunst muss überhaupt nicht sein, aber sie muss ganz sicher nicht familienfreundlich sein. Und in diesem Fall war es ja auch so, dass die Kunsthalle im Vorfeld darauf hingewiesen hatte, dass das bei dieser Ausstellung nicht der Fall ist. Sonst hätte man noch sagen können, naja, hier ist das Publikum irgendwie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Ausstellung gelockt worden und dann plötzlich mit solchen Inhalten konfrontiert worden. Da das nicht der Fall war, ist das hier der in diesem Fall schiefgegangene Versuch einiger CDU-Politiker da, ja, einen Kulturkampf anzuzetteln.
Nun ist die CDU nicht vielleicht grundsätzlich dafür verantwortlich, wenn jemand anschließend eine Morddrohung gegen die Künstlerin, die in dieser Ausstellung zu sehen ist, verfasst. Aber mitbedenken muss man es vielleicht schon, in welche Stimmung man die Öffentlichkeit damit versetzen könnte.
Das muss man auf jeden Fall. Man muss vor allen Dingen wahrnehmen, in welchem Zustand sich die öffentliche Stimmung befindet. Und die öffentliche Stimmung ist extrem aufgeheizt. Und diejenigen, die Hass verbreiten, die fühlen sich im Moment sowieso schon sehr stark ermutigt. Unter anderem durch Wahlergebnisse bei der Europawahl oder durch Umfrageergebnisse in den anstehenden Landtagswahlen. Und in diese Stimmung hinein natürlich jetzt solche Vorwürfe zu erheben. Und zwar Vorwürfe, bei denen man sich sicher sein kann, dass die meisten Menschen überhaupt die Grundlage für diese Vorwürfe nicht kennen. Ja, die CDU selber hatte sich ja diese Ausstellung nicht angeguckt. Sie kann auch davon ausgehen, dass die meisten Leute, die diese Diskussion wahrnehmen, diese Ausstellung gar nicht kennen, gar nicht wissen, worum es geht, geschweige denn sich mit der künstlerischen Aussage beschäftigt hätten. Und da dann sozusagen Öl ins Feuer gießen, das ist äußerst unverantwortlich. Ich würde sagen, in diesem Fall hat sich das so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, aber irgendwas bleibt natürlich immer zurück. Irgendein Eindruck bleibt immer zurück. Und diese Künstlerin muss sich jetzt mit den Konsequenzen dieser Sache natürlich auseinandersetzen, wahrscheinlich noch eine Zeit lang.
Das scheint ja eine gewisse Eigendynamik zu haben. Also wenn alle laut schreien, dann werde ich natürlich nur gehört, wenn ich vielleicht noch ein bisschen lauter schreie oder noch ein bisschen schriller schreie. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass diese Gesellschaft von diesem hohen Niveau der Erregung wieder herunterkommt? Die nachdenklichen Stimmen sind ja leiser in der Regel.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, also ich habe das mitbekommen, irgendwann im Wahlkampf vor der Europawahl haben die Parteien sich ja eigentlich mal geeinigt, dass sie eigentlich generell wieder einen besseren Umgangston untereinander pflegen wollen, dass sie einen Wahlkampf führen wollen, der auf Tatsachen beruht, der vielleicht nicht auf Empörungen beruht, sondern auf einer ruhigen Auseinandersetzung mit Sachargumenten. Ich meine mich daran zu erinnern, weil ich hinterher eigentlich nichts davon gesehen habe im Wahlkampf. Der ging eigentlich genauso weiter wie vorher. Aber das wäre natürlich der richtige Weg. Also die demokratischen Parteien müssten sich einmal besinnen, und zwar von der Bundespolitik bis hin auf die kommunale Ebene. Die sind Vorbild. So wie unsere Politikerinnen und Politiker kommunizieren, das ist ein Vorbild im politischen Diskurs. Und da gibt es eine Partei, die hat alles aufgekündigt, sehr explizit, was es vielleicht an allgemeinen Übereinkünften gab. Das ist die AfD, aber es ist eben sehr bedauerlich, dass Teile der CDU und auch Teile der FDP offensichtlich glauben, dass damit Wählerstimmen zu gewinnen sind und sich jetzt auch auf dieses Niveau begeben. Die müssten sich von dort wieder in das, was eigentlich jahrzehntelang nicht perfekt war. Wir haben ja in keinem Paradies gelebt, aber es war eigentlich klar, dass diese Art von Angriffen und diese Art von pseudo-inszeniertem Kulturkampf kein selbstverständlicher Teil der politischen Kommunikation sein sollen. Also es ist jetzt nicht so, als ob man da reinrutscht und man kommt da nicht mehr raus. Das sind ja bewusste Entscheidungen von politischen Akteuren, die eben sich Vorteile davon versprechen. Denen müssten wir zu spüren geben, dass es keine Vorteile gibt, aber das ist eben sehr schwer und deshalb müssten die sich wahrscheinlich auf sich selbst besinnen und von sich aus aufhören, diese Art von Kommunikation nicht nur zu befeuern, sondern auch noch selber zu übernehmen.
Vielleicht kann man aber auch nicht nur anders sprechen, sondern auch anders zuhören und damit auch was verändern.
Wir können auf eine Bevölkerung von über 80 Millionen Menschen keinen besänftigenden Einfluss ausüben, indem wir jetzt jede einzelne Person bitten, sich zu besinnen, sondern man kann durch ein gutes Vorbild vorangehen. Die Medien können das auch. Die Medien selber beteiligen sich ja zum größten Teil nicht selbst daran, diese Empörung noch zu steigern, aber durch die Berichterstattung und auch vielleicht durch solche Gespräche im Nachhinein, wie wir es jetzt führen, tragen sie natürlich irgendwo dazu bei, ja, eine Öffentlichkeit zumindest für diese Art von Kommunikation zu schaffen. Und das ist immer ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Da kann man natürlich sagen, muss das immer sekundenaktuell sein oder kann man da vielleicht mit etwas mehr Nachdenklichkeit eher im Rückblick darauf gucken. Aber ich würde schon sagen, bei dieser Art von Kommunikation im politischen Raum, da würde ich unsere Politikschaffenden in die Verantwortung nehmen. Die könnten ab morgen aufhören, so zu kommunizieren. Die sind alles Leute, die wissen, wie man kommuniziert. Die wissen irgendwo auch, welche Wirkung ihre Worte haben. Diese Verrohung des politischen Diskurses, die ist kein Schicksal. Wenn die sich alle gegenseitig darauf besinnen, dass inhaltliche Differenzen auch inhaltlich diskutiert werden sollen, dann würden wir noch nicht alle Probleme gelöst haben, aber dann würden wir sehr schnell zu einem ruhigeren, politischeren Diskurs zurückkehren können.
Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, über die Verantwortung von Politikerinnen und Politikern für die Debattenkultur. Seit 30 Jahren gibt es das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg. Dienstag wurde die aktuelle Ausgabe eröffnet. 71 Filme aus 17 Ländern sind diesmal dabei. Spiel- und Dokumentarfilme, ein Kurzfilmprogramm gibt's auch. Es geht um jüdische Identität, um die Vielfalt jüdischen Lebens und zunehmend auch um den sichtbareren Antisemitismus. Das alles in diesem Jahr vor dem Hintergrund des Massakers der Hamas am 7. Oktober und des aktuellen Kriegs im Nahen Osten. Wolfgang Martin Hamdorf über das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg.
Hallo, schönen Sonntag. Ich würde mich gerne goifizieren und ich suche Unterschriften.
Eine junge Frau steht am Savignyplatz in Berlin und sammelt Unterschriften. Es ist die Regisseurin Michaela Kopsamark. Sie hat sich ein Plakat über den Körper gehängt. Ich möchte mich goifizieren. Bitte unterstützt mich. Sie möchte normal sein, ein Goy, ein Nicht-Jude, keine Jüdin mehr sein, sondern Teil der normalen Mehrheitsgesellschaft, also Abschied nehmen von gängigen Identitätsschablonen.
Blühen, bunt, besonders, Vielfalt, unsere Mitbürger jüdischen Glaubens, lebendiges jüdisches Leben, der fantastische jüdische Humor, die köstlichen jüdischen Speisen, Befangenheit, Beklemmung, Unsicherheit, Sicherheit, Polizeischutz, Schuld, Verantwortung, Holocaust, das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte.
Ihr Film »Drei Versuche der Goifizierung« ist eine ironische Provokation. Es geht nur scheinbar um jüdische Identität. Vielmehr zielt er auf eine Mehrheitsgesellschaft, deren Leitkultur, so Michaela Kopsamark, der jüdischen Diaspora eine klare Rolle zuweist.
Manche von uns spielen diese Rolle, manche von uns wehren uns gegen diese Rolle, aber die Funktion dieser Rolle ist, Deutschland irgendwie zu helfen, die Sünden des Holocaust zu vergessen.
Die Situation der deutschen Diaspora und der Umgang der deutschen Gesellschaft mit der Shoah sind nur zwei der vielen Facetten jüdischer Wirklichkeit im Festivalprogramm. Eine bittersüße Komödie aus Frankreich erzählt vom letzten Juden im muslimisch dominierten Banlieue in Paris. Eine deutsch-israelische Liebesgeschichte führt in ein Haus in Grenznähe unter dem israelischen Raketenschutzschirm. Ein junger israelischer Soldat desertiert und wird zu seinem Entsetzen zum nationalen Märtyrer. Zahlreiche Filme handeln von Familie, oft werden Zusammenhänge von privater und kollektiver Geschichte über Reisen, etwa nach Osteuropa, vermittelt. Oder der Rückblick findet nach dem Tod eines geliebten Angehörigen statt, wie in dem poetischen Animationsfilm Pfefferle beim Ausräumen der Wohnung nach dem Tod des Vaters.
Die Familie meines Großvaters kam aus Švenčionys, einem Städtel in Ostlitauen. Die jüdischen Städtel in Osteuropa zu der Zeit, kurz nach der Jahrhundertwende, waren unsichere Orte, der Willkür der Geschichte und der blinden Wut ihrer Nachbarn ausgesetzt.
Auch im Dokumentarfilm verkörpern starke Figuren die vielfältigen Facetten jüdischen Lebens. Der Schneider, der das KZ Buchenwald überlebte, dann in den USA Karriere machte und unter anderem 4 amerikanische Präsidenten einkleidete. Oder die schwarze Rabbinerin, die sich in Chicago gegen bewaffnete Gewalt in der schwarzen Community einsetzt. Mein Gott, schnell, sie schießen auf uns. Das Bild wackelt und Panik breitet sich aus, als die Terroristen das Feuer eröffnen. Die israelischen Filmemacher Yossi Bloch und Duki Dror rekonstruieren in ihrer Dokumentation Supernova, das Festivalmassaker, den Angriff der Hamas auf das israelische Rave-Festival. Aus Bildmaterial, das die Terroristen ins Netz stellten, Handyaufnahmen der Betroffenen und Interviews mit Überlebenden. Die Dokumentation ist Teil der Reihe »Der Angst begegnen«. Sie zeigt Filme über die Traumatisierung der Überlebenden, den schwierigen Alltag nach Terroranschlägen wie dem auf dem Club Bataclan in Paris, der Mordserie des rechtsradikalen NSU in Deutschland oder den Attentaten der baskischen Terrororganisation ETA. Der Schwerpunkt wurde erst nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 ins Programm genommen, erklärt Bernd Buder, Co-Direktor des Festivals.
Wir dachten, die Strategie der Terroristen ist halt, die Gesellschaft zu spalten, Angst zu erzeugen, Angst vor dem öffentlichen Raum, Angst vor offener Diskussion, Angst davor, dass Leute zusammen sich eine Meinung suchen, indem sie diskutieren miteinander, indem sie zusammen reden, Dialog führen.
Dialog und Information sind angesichts eines eskalierenden Nahostkonfliktes und eines steigenden Antisemitismus wichtiger denn je. Mit seinen aus vielen Einzelsteinen zusammengesetzten Mosaik jüdischer Wirklichkeiten, das weit über gängige Stereotypen hinausgeht, leistet das Festival hier einen wichtigen Beitrag.
Das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg. Morgen geht es zu Ende. New Ecologies 2, Neue Ökologien 2, heißt das Gegenwartenfestival in Chemnitz aktuell. Vor 4 Jahren gab es die erste Ausgabe. Die aktuelle ist auch ein Testlauf für das nächste Jahr, in dem Chemnitz europäische Kulturhauptstadt sein wird. Es geht inhaltlich um die Folgen des Klimawandels, um Wasser und Dürre, Hitze und die Frage der Transformation. Künstlerische Arbeiten sind es, die das Thema verhandeln, aber sie sollen möglichst große Sichtbarkeit bekommen, weshalb sie nicht in den Museen, sondern im ganzen Stadtraum verteilt sind. Und sie beschäftigen sich auch mit der Geschichte der Industrieregion Chemnitz, in der jahrzehntelang der Uranabbau die Landschaft prägte. Carsten Probst hat sich in Chemnitz umgesehen.
Mitten in der Tiefgarage unter dem Theaterplatz liegt ein toter Wal. Kein echter Wal zwar, aber immerhin ein 1:1 Abguss aus Epoxidharz. Vor 6 Jahren war das 14 Meter lange Tier in Südafrika gestrandet. Der israelische Künstler Gil Schachar formte es in einem aufwendigen Prozess ab und zieht damit seither durch die Museen. Auch in München und Berlin war der Wal schon ausgestellt. In der zentralen Chemnitzer Tiefgarage direkt zwischen Opernhaus und den Kunstsammlungen scheint er aber seinen idealen Ort gefunden zu haben. Er blockiert dort eine nicht unwesentliche Zahl von Parkbuchten und das weiße Betondeckengerippe der Tiefgarage wirkt durch den gewaltigen Tierkörper selbst wie das Innere eines großen Skeletts. Memento mori auf die autogerechte Stadt, die Chemnitz mit seinen vielspurigen Verkehrsachsen bis heute noch ist. Solche gezielt platzierten kleinen Hindernisse im öffentlichen Raum haben dem Kunstfestival Gegenwarten bei seiner ersten Ausgabe 2020 noch einigen Aufruhr in der sächsischen Stadt eingetragen, erinnert sich heute Kurator Florian Matzner.
Da hat sich so eine ganze Wut abgeladen im doppelten Wortsinne bis hin zu Vandalismus, kann man auch ruhig sagen. Vor allem die AfD, die rechten Parteien, haben das auch für sich genutzt, um zu zeigen, wie Steuergelder verschwendet werden, wie sie selbst sagten. Aber ich merke, dass sich eine Stimmung aber auch total verändert hat. Also vielleicht auch durch Kulturhauptstadt viel offener, freier, liberaler, kann man glaube ich schon sagen.
Insgesamt setzt das Festival diesmal auch auf etwas sanftere Interventionen als in seiner Ausgabe vor 4 Jahren. Diesmal geht es auch nicht um Reizthemen wie Migration und Rechtsradikalismus. In der einstigen Industriemetropole, in der unter anderem die Wismut AG als weltweit 4. Unternehmen für Uranabbau einen gehörigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen hat, setzt man diesmal weniger auf Provokation, denn auf sachte Denkanstöße zum Thema Klimawandel. Mit dem Lageplan in der Hand lassen sich die 17 über die Innenstadt verteilten Arbeiten gemütlich während eines Tages ablaufen, wobei man auch an wenig bekannte Orte geführt wird. Oder man begegnet einer Intervention rein zufällig, etwa am Roten Turm, dem ältesten Bauwerk der Stadt, wo das renommierte Stadtplanungsbüro Raumlabor Berlin ein auffälliges Aquädukt aus Holz errichtet hat, das das Wasser aus einer Regenrinne des Roten Turmes in eine große Wassersammelstelle ableitet. Architekt Markus Bader von Raumlabor.
Wir kennen das alle von zu Hause. Wenn man den Wasserhahn öffnet, hat man ca. 20-30 cm Sichtbarkeit für Wasser zwischen einem Rohrsystem, was das Wasser von irgendwo kilometerweit entfernt dahin bringt, und einem anderen Rohrsystem, was das Wasser irgendwo kilometerweit zur Kläranlage bringt. Und unsere Arbeit macht eigentlich so einen kleinen Moment sichtbar. Dadurch, dass jetzt hier die Regenrinne angezapft ist und wenn es regnet, eben das Wasser da vorne in so einem Wasserfall in dieses Becken plätschert und da einfach mal so ein bisschen bleibt.
Ein vom Künstlerduo Haubitz und Zoche direkt an der Brückenstraße abgestellter alter BMW, dessen Innenraum bis zur Unterkante seiner Fenster mit Wasser gefüllt ist, kostet die Aktualität des Themas Hochwasser aus. Die Künstlergruppe Claire Fontaine setzt dagegen zumindest symbolisch auf das Element Feuer als Sinnbild für das brennende Haus der Erde in Zeiten des Klimawandels und setzt die Fassade des Museums Gunzenhauser mit digitalen Flammen-Emojis unter Feuer. Dunkelheit erzeugen sie ein Gefühl warmen Glühens im Stadtraum. Der Chemnitzer Künstler Simon Weckert lässt den CO2-Abdruck der täglichen Internetnutzung durch die Emissionen eines kleinen künstlichen Vulkans anzeigen, der regelmäßig Ringe aus weißem Rauch in die Luft pustet. Das Rotterdamer Stadtplanungsbüro US widmet sich schließlich dem vierten Element, der Erde, indem sie auf einer zentralen, überwucherten Baubrache versteinerte Bäume abgelegt haben. So wollen sie die Bodenversiegelung mit einer Urnatur konfrontieren, die vermeintlich noch ganz ohne den Menschen auskommt. Mag das Konzept dieses Kunstfestivals auch nicht ganz neu sein, Chemnitz als ein Ort der Extreme mit vielen historischen Umbrüchen im Stadtbild wird durch diese künstlerischen Markierungen als Ort der Entdeckungen erfahrbar, auch für jene, die schon hier leben.
Das Gegenwarten-Festival in Chemnitz, die zweite Ausgabe. Auch in Braunschweig verlässt die Kunst ihre Tempel und ist in der Stadt unterwegs beim Festival Theaterform, das sich auf all jene Formen von Theater fokussiert, die im Betrieb von Stadt- und Staatstheatern in der Regel nicht vorkommen. Und auch inhaltlich will das Festival in den Diskursen Zeichen setzen, auch im Bemühen, Menschen mit verschiedensten Formen von Behinderung den Weg ins Theater zu erleichtern. Die aktuelle Ausgabe in Braunschweig, das die Theaterform im Wechsel mit Hannover ausrichtet, endet an diesem Wochenende. Michael Lages war da im Stadtraum unterwegs.
Schon ein Spaziergang durch den schönen Braunschweiger Theaterpark sorgt für die Einstimmung auf das, worum es hier geht. Vogelzwitschern zum Beispiel ist ein Teil vom Fest. Künstlerinnen und Künstler aus Lateinamerika, alle aus indigenen Volksgruppen stammend, haben den Park ausgestattet, unsere Natur sozusagen mit der ihrer Heimat durchsetzt, aufgeladen und bereichert. Und immer wieder in den Tagen der Theaterform in Braunschweig kann das Publikum sich überraschen und eben bereichern lassen von Begegnungen, wie sie sie womöglich bislang noch nicht kannte. Dori Rugamba liest aus dem autobiografischen Roman Heva Ruanda, in dem er an das Schicksal der eigenen Familie im Völkermord von Ruanda erinnert. Diana Anselmo aus Turin erzählt von einem Kollektiv daheim in Italien, das Künstlerinnen und Künstlern mit eingeschränktem Gehör Präsenz und Sichtbarkeit verschaffen will und darum auf die Schulung des Blickes setzt. Den polnischen Tänzer Daniel Kotowski erleben wir auf dem Platz vor dem Theater mit Gebärdensprache und Urschrei. Joe Bannon aus Bristol lässt uns, die normalerweise Zuschauenden, zu Fühlenden und Tastenden werden, um vorzubereiten auf Menschen, die mit reduziertem Sehvermögen die eigene Kunst gestalten. Der Argentinier Tiziano Cruz lässt eine Karnevalstruppe durch das Einkaufszentrum lärmen, das in Braunschweig hinter der rekonstruierten Fassade des Welfenschlosses versteckt ist, um dann auf der Theaterbühne den schmerzhaft einsamen Alltagskampf des indigenen Künstlers in tiefster argentinischer Provinz zu beschwören. Lebendig wie bei ihm kann's zugehen bei den Theaterformen, aber zuweilen leider auch eher zermürbend theoretisch und abstrakt. Und selbst die eindrucksvolle Matriarchy-Produktion, die Finnlands Beitrag war zur Biennale in Venedig, ächzt unter politisch-ideologischem Umwegdenken. Denn eigentlich geht's ja nicht vorderhand ums Matriarchat, sondern um die Zerstörung von Umwelt und Wald in den Polarregionen.
Willkommen im Wald, bitte.
Gonna lay a little bit.
Das Highlight hier lebte von Musik. 20 Teenager, wenige mit dem Regie-Team aus Reykjavik auf Island angereist, viele in Braunschweig gecastet, erzählten mit furioser Energie und in Text und Musik von erster Liebe, erster Lust, erstem Sex und erster Enttäuschung, während die Spy Girls Performance von Martha Specht aus Warschau eher enttäuschte. Als die Tinder-Kontaktplattform in Russland verboten wurde, kreierte das Trio eine Netzalternative, um dabei russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine auszuspähen und deren Einsatzorte dingfest zu machen. Auf der komplett durchcomputerisierten Theaterbühne allerdings lahmt das Projekt dann doch beträchtlich. Eine der herausragenden Arbeiten ist heute noch einmal in den Berliner Sophiensälen zu sehen. Last Supper, die jüngste Produktion des brasilianischen Mescher-Kollektivs, das von der Uraufführung in Brüssel nach Braunschweig kam. Das Ensemble nimmt Leonardo da Vincis Gemälde vom letzten Abendmahl Christi zum Ausgangspunkt für eine tiefen Grabung zwischen Liebe, Religion und Verrat. Wer will denn hier noch Christus sein, wird gefragt. Sind wir nicht alle viel mehr fasziniert vom Verräter Judas? Lustvoll und leidenschaftlich lodet Mescher diese Fallhöhe aus und lädt schließlich das Publikum selber zum Abendmahl. Thank you. Das ist nicht nur beim Essen der größte Gewinn bei den Theaterformen. Zu ahnen, wie nah auch das ganz Fremde uns und unseresgleichen kommen kann. Im Theater, in der Begegnung.
Das Festival Theaterform in Braunschweig. Kultur heute wäre nicht komplett ohne die Kulturmeldungen. Und da erinnert Hanna Rau zunächst an den Historiker Lothar Gall.
Geschichte schrieb er mit Lebensgeschichten, der Frankfurter Historiker. Und das in einer Zeit, in der sich die Geschichtswissenschaft ganz auf Theorien und Strukturen fokussierte. 1980 legte Lothar Gall seine große Bismarck-Biografie vor. Es folgten Bücher zu Krupp, Rathenau und Wilhelm von Humboldt. Lothar Galls Themen waren der politische Liberalismus des 19. und 20. Jahrhunderts und das Bürgertum, das er als Lebensform retten wollte. Nicht den darin verbreiteten elitären Dünkel, den lehnte Lothar Gall vehement ab. Stattdessen verteidigte und vertrat er eine avantgardistische Idee vom Bürgertum.
Da sagt die eine Fraktion, sagt, das Bürgerliche ist beharrend, wir wollen die alten Werte hochhalten, wir wollen uns in der bürgerlichen Lebenswelt von den anderen absetzen. Und die anderen sagen, nein, das Bürgertum ist sozusagen die Vorhut einer Gesellschaft der Zukunft. Das war die ursprüngliche Idee von Bürgertum, dass man sagte, wir sind eine Avantgarde einer künftigen bürgerlichen Gesellschaft, in dem gewissermaßen alle anderen Schichten Aufnahme finden.
So Lothar Gall 2006 im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Jetzt ist der Historiker im Alter von 87 Jahren gestorben. Im Iran wurde die Todesstrafe gegen den regimekritischen Rapper Tumaj Salehi aufgehoben. Das berichtete dessen Anwalt auf X. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Salehi unterstützte mit seinen Liedern die Protestbewegung Frau Leben Freiheit. Dafür wurde er im Oktober 2022 festgenommen und im April dieses Jahres zum Tode verurteilt. Wie erfolgreich Protest sein kann, das haben gerade die Hausbesetzer des Pariser Traditionskinos La Clé bewiesen. 2,5 Jahre lang hatte ein Kollektiv aus Studierenden und Filmschaffenden das Kino besetzt, um es vor der Schließung zu bewahren. Als die Gruppe Anfang 2022 von der Polizei vertrieben wurde, startete sie eine Spendenkampagne, an der sich Regisseure wie Leos Carax, Quentin Tarantino und Martin Scorsese beteiligten. Jetzt haben die Hausbesetzer von 1 das Kino gekauft. AfD-Mitglieder haben im PEN-Zentrum Deutschland nichts verloren. Die Gründe hat der Generalsekretär der Schriftstellervereinigung Michael Landgraf bereits Mitte der Woche in unserem Programm erläutert. Gestern nun hat die Mitgliederversammlung beim PEN-Kongress in Hamburg eine entsprechende Resolution einstimmig verabschiedet. Die politische Agenda der AfD ziele darauf ab, nationale und kulturelle Grenzen zu betonen und oft auch zu verschärfen. Mit der Charta des PEN International sei das nicht vereinbar.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Robert Habeck in China, Xavier Milleys Besuch in Berlin und Leere im Suezkanal durch die Houthi-Attacken. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.